This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Nachmittag oder egal wann du diesen Podcast hörst. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder da bist, dass du heute wieder zuhörst bei einer neuen Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Wie ihr wisst, bin ich ja nie alleine. Ich habe immer wundervolle Interviewgäste hier und heute habe ich mir auch einen ganz, ganz bezaubernden Gast eingeladen. Ich liebe ihren Instagram-Account und da müsst ihr unbedingt später mal reinschauen, wenn ihr es noch nicht getan habt, wenn ihr sie nicht kennt. Und zwar geht es heute um das Thema Lymphdrüsenkrebs und ich habe hier die wundervolle Caro sitzen. Caro ist jetzt 30 Jahre alt, sieht fantastisch aus, also schaut da gerne mal nach bei Instagram. Und sie ist vor 2 Jahren an der Diagnose Lymphdrüsenkrebs erkrankt mit 28. Caro hat einen richtig coolen Job, denn sie ist Employer Branding Manager. Also da können wir bestimmt auch gerne drüber reden, falls ihr eine denkt, was ist das denn? Also ich kannte es, sie war ganz verwundert, dass ich es kannte. Aber wenn man viel mit Social Media zu tun hat, dann kennt man natürlich auch diesen Begriff. Ich freue mich total, liebe Caro, dass es jetzt geklappt hat, dass wir jetzt heute hier miteinander ein bisschen quatschen und dass du uns vor allem deine Geschichte erzählst. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist und stell dich doch gerne ein bisschen mal vor.
Vielen Dank erstmal für die Einladung. Total schön, dass ich hier heute meine Geschichte teilen darf und vielleicht ja, dem einen oder anderen auch ein bisschen Mut machen kann. Genau, ich bin die Caro. Wie gesagt, bin 30, wohne mit meinem Mann und meinem Hund in der Nähe von München. Und ja, genau, bin Employer Branding Managerin hauptberuflich. Das heißt, ich mache Marketing quasi für Unternehmen als quasi attraktiven Arbeitgeber. Also ich bewerbe nicht das Produkt, sondern sozusagen die Firma als Arbeitgeber. Das ist mein Job und ich bin da auch hauptsächlich für den Bereich Social Media verantwortlich. Genau, und habe das vor meiner Erkrankung gemacht, auch jetzt noch. Und bin damit auch sehr happy.
Sehr schön. Ja, das ist eben das Gute, dass man das ja auch super gut von zu Hause aus machen kann. Man kann ja eigentlich auch weltweit arbeiten. Das ist ja immer das Schöne dann eben in diesem Bereich. Ja. Dann, ne? Ja. Sehr cool. Liebe Caro, magst du uns so ein bisschen mitnehmen in deine Vergangenheit? Wir reisen mal in 2022. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, hatten wir noch Corona.
Yes.
Genau, und magst du uns ein bisschen erzählen, was vorher los war? Also so kurz vorher, ja. Ein paar Wochen vorher, ein paar Monate vorher, da wo das Ganze vielleicht irgendwie angefangen hat, wo die ersten Symptome da waren, wenn überhaupt Symptome da waren. Erzähl doch gerne mal.
Ja, super gerne. Also genau, wir haben das Jahr 2022 beziehungsweise Ende 21 und ich befinde mich gerade mitten in meinen Hochzeitsvorbereitungen, denn mein Mann und ich sollten im Juli 22 heiraten. Also Spoiler haben wir dann auch getan, anders als es geplant war. Aber genau, zu dem Zeitpunkt war eine große Hochzeit geplant und ich war so eine richtige Bridezilla. Also ich habe mich total auf unsere Hochzeit gefreut, aber war so richtig im Planungswahn und wollte, dass alles perfekt wird und hatte gerade auch meine Brautkleidanprobe. Also ich war so richtig nicht mal gestresst von diesem ganzen Hochzeitsstuff. Und hatte dann tatsächlich einfach bemerkt, dass ich so ein bisschen Gewicht abgenommen habe und dachte mir aber zu dem Zeitpunkt, ach, Mensch, gar nicht so verkehrt, so vor der Hochzeit noch ein bisschen weniger Gewicht, ist ja jetzt nicht schlimm. Also ich habe mir ehrlich gesagt nichts dabei gedacht, aber mir ist eben aufgefallen, ich habe so ein bisschen Gewicht abgenommen und ja, ich dachte, das ist eben so der Stress und ich hatte einfach nicht so viel Appetit und genau, ich hatte das alles so auf den Stress geschoben. Und Ich habe dann aber gemerkt, dass ich super schnell auch irgendwie aus der Puste komme, dass ich super müde bin. Also ich hatte so eine richtig krasse Müdigkeit. Also ich hätte mich wirklich während der Arbeit am liebsten schon immer auf die Couch gelegt, weil ich so fertig war. Und das kannte ich nicht. Denn gerade das Jahr davor war ich so richtig in meinem Pamela-Reif-Game drin. Ja, also ich war so richtig sportlich unterwegs.
Cool.
Und deswegen dachte ich mir auch so, total komisch, weil ja, eigentlich total sportlich und fit. Und irgendwie ist es merkwürdig, dass ich einfach so fertig bin und so schnell aus der Puste. Wenn ich meine Treppen hier hochgegangen bin im Haus, war ich einfach komplett fertig. Und das war total untypisch, hatte mir dabei aber auch nichts gedacht. Und wir hatten ja Winter, es war ja so Dezember. Und ich hatte das einfach so auf diese Wintermüdigkeit geschoben. Mhm. Genau. Und ich bin dann erst wirklich richtig stutzig geworden, als ich dann über meinen Fitness-Tracker gesehen habe, dass ich einen sehr hohen Ruhepuls habe. Also ich habe mein Herz auch doll schlagen gespürt.
Oh.
Und habe dann zufällig einfach diesen Fitness-Tracker getragen und dann gesehen, dass ich echt immer so einen Ruhepuls von 130 oder so hatte. Und das war dann komisch.
Das ist echt hoch.
Ja, das ist wirklich hoch. Also ich lag so abends im Bett und hatte so einen Puls von 130 und dachte mir so, das ist irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Hatte dann meine Mama angerufen. Ich war eigentlich noch relativ entspannt. Aber meine Mama meinte dann, ich soll zum Hausarzt gehen. Denn ich war entspannt, muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt noch, weil ich hatte davor tatsächlich richtig krass Hypochondrie und war auch in therapeutischer Behandlung und hatte dann diese Therapie quasi erfolgreich abgeschlossen. Das heißt, ich war nicht mehr hypochondrisch unterwegs, war anscheinend zu entspannt, weil ich mir wirklich nicht so Gedanken gemacht habe. Und deswegen war das meine Mama, die dann meinte, ich soll zum Arzt gehen. Also es ist schon echt irgendwie so ein bisschen verrückt rückblickend betrachtet, denn ich hatte auch immer Angst, Krebs zu bekommen. Das war meine größte Angst. Generell Angst, krank zu werden, aber vor allem Angst vor Krebs. Ja, das war schon, also rückblickend betrachtet, das ist wirklich abgefahren. Ja.
Darf ich da kurz eingrätschen? Super, ja. Dass du davon auf jeden Fall erzählst, weil da wäre ich heute definitiv auch mit drauf eingegangen. Gab es eine Vorgeschichte bei euch hier in der Familie, dass du eben
mit
Krebs in irgendeiner Art und Weise? Okay, gar nicht.
Also mein Opa, ja, Prostatakrebs, aber das ist so, er war alt. Und dann sagt man so, okay, genau.
Ja.
Aber eigentlich überhaupt nicht. Ich habe mir auch voll oft Dokus darüber angeschaut, weil eben ich war immer sehr bewegt von diesen Schicksalen und ich habe mir schon immer gedacht, oh Mensch, so eine Scheißkrankheit. Ich wollte es irgendwie alles besser verstehen, aber es hat mich nie getriggert. Also ich hatte wirklich gar keine Probleme, auch irgendwie Filme darüber anzuschauen oder so, gar nicht. Und dann kam es wirklich zur Corona-Zeit, als Corona angefangen hat, eben 2020, habe ich wirklich von jetzt auf gleich so eine krasse Panik bekommen an Krebs zu erkranken. Also wirklich von heute auf morgen.
Und das
war verrückt. Und ich bin echt in so eine richtige, also ich hatte so richtig Panikattacken, Angstattacken. So kannte ich mich nicht. Also das kam wirklich aus dem Nichts. Ja.
Ja, okay. Aber super, dass du da auf jeden Fall therapeutisch dann begleitet wurdest. Und das hat dann auch fast 2 Jahre gedauert, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja. Klar, weil viele Themen da dahinter stecken. Und das musste man erstmal alles aufarbeiten. Und dann hatte ich tatsächlich quasi diese Erkrankung, Hypochondrie, also diese psychische Erkrankung, dann wirklich gut im Griff. Also bin dann da gestärkt aus der Therapie raus und dachte so, geheilt quasi.
Wow, okay. Und dann kommt genau das Gegenteil in dem Sinne, wo du die ganze Zeit so sehr vor Angst hattest. Aber lass uns gerne weitergehen. Also zu dem Zeitpunkt, du hast dann einen Termin mit dem Hausarzt gemacht.
Genau. Genau. Ich hatte dann einen Termin beim Hausarzt, Gott sei Dank schon 2 Tage später. Und dann hatte man mich angestöpselt an EKG und so weiter. Und man hat dann festgestellt, dass ich eine Tachykardie habe. Und irgendwie zu dem Zeitpunkt, ich bin dann tatsächlich, ich weiß noch, in Tränen ausgebrochen, obwohl ich ja vermeintlich entspannt war. Aber irgendwie hatte ich gespürt, doch, dass irgendwas nicht stimmt. Und ich war dann so total gleich aufgelöst. Und meine Ärztin meinte, das ist jetzt eigentlich nicht weiter schlimm. Wir müssen es auf jeden Fall beobachten. Ich soll einen Termin beim Kardiologen ausmachen. Sie hat mir einen Beta-Blocker verschrieben. Und meinte eben, ja, beim Kardiologen kann schon sein, dass ich da wirklich auch so ein halbes Jahr warten muss. Aber es ist jetzt eben nicht dramatisch, sondern Beta-Blocker nehmen, wir schauen dann weiter. Und für mich war das dann eigentlich okay, aber meine Mutter hatte wohl gespürt, dass irgendetwas mit ihrer Tochter nicht stimmt. Und sie hat dann beim Kardiologen angerufen und quasi Terror gemacht, in Anführungszeichen. Also echt gut, weil ich bin so jemand, wenn mir dann jemand im halben Jahr einen Termin gibt, sage ich so, okay, also so war es auch. Ich hätte 9 Monate später einen Termin bekommen. Mhm. Also für September quasi 22, das ist Wahnsinn. Und dann meine Mutter gesagt, nein, meine Tochter, da stimmt was nicht. Und dann hatte ich Gott sei Dank notfallmäßig 3 Tage später den Termin mit dem Kardiologen, wurde auch schief angeschaut von dem Praxispersonal. Sie sind also der Notfall, hieß es dann. Ja, das war ich. Mhm. Das war echt krass, aber mein Kardiologe war super. Der hat mich wirklich ernst genommen und hat gleich einen Ultraschall gemacht. Und dann hat er gleich gesehen, dass da was ist. Mhm. Und er dachte aber, es wäre eine Zyste. Also er hat gesagt, das sieht aus wie eine Zyste, aber er nimmt das auf jeden Fall ernst und er schickt mich sofort zum CT. Das ist ganz praktisch, weil die Praxis liegt genau neben dem CT, auch das ist so ein Campus. Und ja, dann bin ich sofort zum CT gegangen und habe da die Bilder gemacht. Und dann bin ich eigentlich an demselben Tag mit der Diagnose heim, dass ich einen Tumor habe, also einen gutartigen Tumor an der Thymusdrüse. Mhm. Und der Radiologe war sich auch sicher. Also sein Kommentar war noch, das muss man wahrscheinlich nicht mehr rausoperieren. Ist schon groß, aber wenn sie es nicht stört, so machen sie sich keinen Stress. Das war das Ergebnis quasi vom Radiologen. Und ich bin dann wieder zum Kardiologen und der hat dann gemeint, er kennt jemanden im Klinikum. Er hat dort nämlich auch gearbeitet und er spricht gleich mit dem Chefarzt, damit er sich das ansieht. Also ich hatte wirklich Glück, dass ich da einen tollen Arzt hatte, ja, der so dahinter war. Mhm. Also bis heute sehr dankbar um diesen Kardiologen. Genau, und dann hat sich auch gleich der Chefarzt von dem Klinikum gemeldet und hat gemeint, er hat sich meine Bilder angeschaut und erstmal Entwarnung. Also es sieht wirklich aus wie ein gutartiger Tumor und man muss ihn rausoperieren, weil er doch recht groß ist. Der hatte da zu dem Zeitpunkt schon 13 Zentimeter.
Wow.
Also er hat gemeint, ist schon wie so ein Tennisball. Und da dachte ich mir auch, okay, was? Mhm. Genau. Und er meinte, man müsste schon rausoperieren, aber in meinem Fall ist es jetzt, wie gesagt, kein Stress. Wir sprechen uns in 2 Wochen, nicht so vorbeikommen zur Besprechung. Genau. Und dann habe ich das getan und dann hat er dort die Aussage getroffen, dass es tatsächlich, also ich brauche mir keine Sorgen machen, es ist zu 90% ein gutartiger Tumor. Er hat mir dann ganz beiläufig erzählt, was ein Lymphom ist, dass das ja auch eine Möglichkeit sein könnte, aber eben ganz geringe Chance, also wirklich zu 90% gutartig. Und er meinte, im schlimmsten Fall müsse man mir den Brustkorb aufschneiden, wenn sie es nicht minimal invasiv entfernen können. Und das war für mich zu dem Zeitpunkt so, oh Gott, also Hochzeit, ja, mein Junggesellenabschied stand kurz davor, der wäre auch tatsächlich 3 Wochen später da stattgefunden. Ach, ich meine, super, jetzt eine OP und dann Brustkorb noch aufschneiden. Und also war so das Letzte, was ich da gebraucht hatte. Ich war aber erleichtert zumindest, dass es gutartig ist. Aber dennoch dachte ich mir, oh nein, bitte, bitte minimalinvasiv, so bitte. Und genau, damit hatte er mich quasi dann entlassen und ich hatte dann 2 Wochen später den OP-Termin. Ja, und dann, als ich dann quasi von der OP aufgewacht bin und gemerkt hatte, ach, man hat meinen Brustkorb nicht aufgeschnitten, weil ich hier eben keine Schmerzen gespürt habe, dann gleich meine Eltern angerufen und habe gemeint, boah, Mama, Papa, es wurde minimalinvasiv entfernt, ich habe halt hier die Schmerzen gespürt und da sind sie quasi auch reingegangen. Und dann wirklich kam dann der Schock so eine Stunde später, als dann die Ärzte ins Zimmer kamen. Genau. Und die dann gemeint haben, es tut ihnen unfassbar leid, aber sie haben sich geirrt. Es ist tatsächlich Krebs. Ja, das war heftig.
Wie war der Moment? Warst du alleine, als du die Diagnose überbracht bekommen hast?
Ja, das war halt eben das blöde Corona-Zeit. Und also witzigerweise kannte ich die Krankenschwester auf der Station. Und die kam dann auch eben, hat sich neben mich ans Bett gesetzt und meine Hand genommen. Und da dachte ich mir schon so, ach scheiße, irgendwas stimmt hier nicht. Und sie war also sehr, sehr betroffen gewirkt. Genau, und ich war alleine zu dem Zeitpunkt. Und boah, das war schon echt hart, ja. Gerade auch hart, als sie dann aus dem Zimmer raus sind und ich lag dann da, ich hatte Schmerzen, ich konnte nicht richtig atmen, ich konnte fast nicht sprechen, weil es war eben schon ein krasser Eingriff da, die haben zwar nur die Biopsie gemacht, aber es war Wahnsinn irgendwie. Genau, und dann erstmal da zu liegen mit dem Wissen, dass man jetzt Krebs hat, das war schon echt, war nicht schön. Ja.
Was hast du da gedacht? Hast du dann gedacht, dass du in irgendeiner Art und Weise, dass die Ängste jetzt so Überhand genommen haben, die du 2 Jahre vorher in dem Sinne entwickelt hast und dass es jetzt in dem Sinne wahr geworden ist, sagen wir es mal so?
Kann man das so beschreiben? Das kam erst später. Ja. Also in dem Moment selber habe ich mir echt nur gedacht, so, also da war eigentlich, meine ganzen Gedanken haben sich darum gedreht, ob ich jetzt tatsächlich sterben muss. Also das war so mein einziger Gedanke und ich konnte es nicht fassen. Also eigentlich, wenn ich an den Moment zurückdenke, ich kann da gar nicht mehr viel sagen, was ich in dem Moment gedacht habe, weil das echt wie so, also da höre ich es noch in den Ohren rauschen, das war einfach so schwarz, das ist alles so geblurrt, wenn ich darüber nachdenke. Genau, aber dann diese Gedanken kamen dann später und die haben mich ehrlich gesagt echt lange verfolgt, dieses bin ich selber schuld dran, Ja, weil man doch immer von diesem Manifestieren spricht, ja, und von den Self-Fulfilling Prophecies und was es nicht alles gibt. Und diese Schuldfrage und die Frage nach dem Warum, die hat mich wirklich fast zerstört. Also das war zu Beginn ganz schlimm.
Ja. Das glaube ich dir. Also wirklich, gerade wenn man sich vorher so viele Gedanken darüber macht, dann eben auch und so viele Ängste dann auch entwickelt und ja, dass dann diese Ängste dann nochmal Überhand dann nehmen, dann ja. Und dass sie dich fast zerstört haben. Also das kann ich mir zu 100% auf jeden Fall vorstellen, gerade jetzt so bei deiner Vorgeschichte dann eben, wie du das jetzt auch erzählt hast dann auch. Ne?
Ja.
Magst du uns erzählen, wie es dann weiterging?
Ich glaube, ich weiß das sogar schon gar nicht mehr genau. Also ist genau, die haben ja die Biopsie gemacht und genau, ich weiß noch, dass sie gesagt haben, dass alles nach einem Hodgkin-Lymphom aussieht. Also ich meine, mir hat das alles nichts gesagt.
Nee.
Aber wir haben tatsächlich zwei Ärzte in der Familie und als es dann hieß Hodgkin-Lymphom, meine Family gleich eben die anderen kontaktiert und dann letztendlich wurde mir gleich gesagt, Hodgkin-Lymphom, super heilbar und irgendwie, ich hatte mich dann daran festgehalten. Also für mich war alles schlimm, aber im Kopf hatte ich den Gedanken, okay, wenn es dieses Hodgkin-Lymphom ist und alle sagen, das sind die Heilungschancen gut, so wenigstens das. Und ich bin dann tatsächlich mit meinem Mann bei meinen Eltern eingezogen, weil, also ich konnte irgendwie nicht mehr nach Hause, ich war nicht mobil, das war für mich und meinen Mann, das war einfach komplett überfordernd, der war auch komplett fertig. Ich meine, wir standen gerade vor der Hochzeit und dann kommt sowas, also das war für jeden so ein krasser Schock. Und dann war ich erstmal bei meinen Eltern und habe auf die Biopsie gewartet, das hat dann, glaube ich, auch echt 3 Wochen oder so gedauert.
So lange?
Ja.
Wow.
Und dann ist es, ich habe einen Non-Hodgkin-Lymphom. Und also im Nachgang auch total verrückt, weil für mich ist dann da nochmal erneut eine Welt zusammengebrochen, weil ich hatte mich an dieses Hodgkin-Lymphom so geklammert und wusste, da sind die Heilungschancen gut. Jetzt sind sie bei einem Non-Hodgkin-Lymphom auch nicht schlecht, vielleicht ein bisschen schlechter als beim Hodgkin-Lymphom. Aber es war für mich so erneut nochmal so ein Schlag ins Gesicht, so, oh Gott, doch eine andere Diagnose. Und oh, das war irgendwie auch, also das war echt irgendwie auch nochmal schlimm. Und dann ging aber alles recht schnell. Ich war dann im Klinikum Schwabing und habe da eine super nette Ärztin kennengelernt, die sich um meinen Fall gekümmert hat und meinte, sie hat eine gute Freundin, die hier bei uns draußen im Münchner Umland eine Praxis hat, also wirklich 10 Kilometer von uns entfernt und meinte, das wäre doch eigentlich toll, wenn ich das hier eigentlich in der Nähe von zu Hause machen könnte und nicht immer nach München reinfahren muss.
Ja.
Das ist eine ganz tolle ambulante Praxis und das war wirklich, es war ein, ja, irgendwie Schicksal, dass ich dann in dieser Praxis lande, denn ich hatte wirklich die aller tollste Ärztin. Also wirklich, das ganze Personal, also wirklich, also ganz, 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 ganz tolle Menschen und sie hat sich, da super gut um mich gekümmert, um meinen Mann und dann haben wir letztendlich auch direkt eigentlich mit der Therapie gestartet. Ja, so. Und sie hat da mir Hoffnung gemacht und also sie hatte so einen ganz besonderen Witz und das war irgendwie gut, das habe ich gebraucht. Also sie war immer so leicht ironisch auch und hat gemeint, wenn es wirklich ernst wird, dann sagt sie mir Bescheid. Aber so, sie hat immer Spaß, so Späße gemacht und die ganze Situation so ein bisschen aufgelockert und immer genau darauf geachtet, dass ihre Patienten auch wieder so Körpergefühl zurückgewinnen und Kontrolle über ihren Körper. Also mit dem, was sie gesagt hat, hat sie dazu geführt, dass man irgendwie selber das Gefühl hatte, man hat wieder ein bisschen was in der Hand. So. Das war echt schön, ja.
Okay, ja. Und also du hast dann wahrscheinlich dann eine Chemotherapie bekommen, richtig?
Genau. Ich hatte Chemo und Antikörpertherapie. Zu Beginn hieß es auch Chemo und Antikörper alle 3 Wochen. Und dann, das war dann wiederum so der nächste Downer, und dann hieß es dann, nee, wir müssen es alle 2 Wochen machen, denn der Krebs ist so aggressiv. Der ist ja nochmal eigentlich in dem Zeitraum zwischen CT und OP nochmal gewachsen. Also es war so ein hochaggressives Hodgkin-Lymphom. Und dann hieß es, nee, wir müssen doch den Zeitraum verkürzen und alle 2 Wochen die Chemo machen, die Antikörpertherapie. Und dann hat eben meine Ärztin aber noch gemeint, so, naja, sehen Sie es mal positiv, dann werden wir wenigstens pünktlich fertig zur Hochzeit. Und so war es auch. Hätten wir alle 3 Wochen gehabt, wäre das bis in den August reingegangen. Und so bin ich wirklich davor quasi fertig geworden und hatte eben alle 2 Wochen dann meinen Zyklus. Ja,
okay.
Genau.
Wie erging es dir in der Chemotherapie?
Ja, nicht so gut, leider. Also ich habe gehofft, dass es besser wird. Mir ging es leider wirklich echt nicht gut. Ich hatte während diesen ganzen 2 Wochen immer so 3 Tage, wo es mir gut ging. Ansonsten Katastrophe. Also ich hatte schon stark mit Übelkeit zu kämpfen.
Oh,
okay. Jetzt bin ich Emetophobiker. Also ich habe Angst, mich zu übergeben, und das kann ich auch nicht bei anderen sehen und so weiter. Deswegen war das für mich auch so, oh Gott, was ist, wenn ich mich jetzt übergeben muss? Das ist wirklich ein ganz schlimmes Gefühl auch für mich. Musste ich Gott sei Dank nie, aber mir war es so schlecht. Ich glaube echt immer so 3 Tage am Stück. Trotz Medikamente, es hat alles nichts gebracht. Also das war mit das Schlimmste. Und ich war einfach so fertig. Also ich konnte fast nicht hier an diesem Tisch sitzen und essen. Ich hatte sowieso keinen Appetit. Es hat nach Pappe geschmeckt. Ich habe echt kaum was essen können. Und war einfach wirklich fix und fertig. So, das waren so eigentlich die schlimmsten Nebenwirkungen, sage ich mal. Und dann, klar, Klassiker, Körperchen total abgefallen. Dann musste ich mir diese Spritzen geben. Dann hatte ich Knochenschmerzen. Das war alles echt nicht so schön. Also ich konnte leider auch nie wirklich spazieren gehen. Ich habe das dann schon von anderen Patienten gehört, die dann irgendwie 3 Tage nach der Chemo dann Radl fahren waren und so. Bei mir ging da gar nichts. Also ich war froh, wenn ich hier mal sitzen konnte. Ja. Das hat mich echt lang gelebt.
Okay. Und das, obwohl du ja eigentlich so fit warst, obwohl dein Körper ja so topfit war und alles, ne, dass man da dann wirklich so so heftige Nebenwirkungen dann eben auch entwickelt. Das ist schon.
Das war auch mein Gedanke. So, es war alles umsonst. Genau, wofür habe ich da den ganzen Sport gemacht? Wenn es mir jetzt so schlecht geht, das hat gar nichts gebracht. Das waren so auch die Gedanken. Also ich war so richtig gefrustet und ja.
Hast du denn dann schon von Anfang an eine Psycho-Onkologin dann eben auch in? Okay, hattest du direkt dann auch.
Genau, also ich habe witzigerweise meiner Psychologin von damals geschrieben und habe gesagt, es ist das eingetroffen, vor dem ich immer Angst hatte. Ich habe tatsächlich Krebs bekommen, und sie konnte es nicht fassen. Sie konnte es wirklich überhaupt nicht fassen und hat mir dann gleich eine Empfehlung aber gegeben für einen Psycho-Onkologen hier in München. Und Gott sei Dank, es war auch genau, dass er noch einen Slot frei hatte, weil der eigentlich auch, ich meine, alle sind überbucht, bin ich da reingekommen, und der hat mich dann wirklich eigentlich von Beginn an betreut. Boah, und das war größte Stütze.
Ja, super, super wichtig auch, also definitiv, sich dann Hilfe zu holen, auch vor allem gerade in deinem Fall dann eben auch, wenn man so viele Ängste dann auch hat, und aber auch generell für jeden unglaublich wertvoll dann auch. Ne?
Ich habe die auch mit meinem Mann zusammen gemacht.
Super.
Also wir sind da zusammen hingegangen, weil er damit auch zu kämpfen hatte und wir das natürlich so auch als Paar machen wollten.
Ja. Genau. Ja. Und das ist auch immer wieder so, was ich so oft höre, dass viele gar nicht wissen, dass eben auch die Angehörigen auch ein Recht darauf haben, dann eben auch betreut zu werden dann auch. Ne? Und wir hatten in der letzten Podcast-Folge da auch schon drüber gesprochen, oder in einer der letzten, und da ging es eben auch darüber, dass viele Menschen sich das gar nicht trauen dann, oder auch die Angehörigen, weil sie ja wissen oder denken, ja, es ist ja meine Frau, die in der Behandlung ist, oder es ist ja unser Kind oder der Partner in dem Sinne. Und dass sie dann eben denken, für sie ist diese Behandlung wichtig, aber nein, es ist für alle ist es wichtig, weil es ist nicht nur derjenige betroffen, der die Krebsdiagnose hat, sondern natürlich das komplette Umfeld und die ganze Familie dann auch.
Ne? So ist es. Und, total.
Deswegen ist es ganz, ganz wichtig eben auch, dass du auch sagst, dass du das zusammen mit deinem Mann gemacht hast. Und das finde ich super wertvoll dann eben auch, dass du das den Zuhörern dann eben auch mitgeben kannst, dass auch diese Möglichkeit besteht, dass man es eben nicht alleine machen muss, sondern eben auch gemeinsam dann auch.
Unbedingt, ne?
Ja, definitiv. Wow. Du hast gesagt, dass ihr geheiratet habt. Wenn es dir aber in der Chemo so schlecht ging, ist es dann immer später wieder besser geworden? Oder hast du gedacht, du fokussierst dich jetzt nur noch so auf die Hochzeit dass du dann eben, ja, nicht topfit, aber dass du dann eben wieder stabil bist in dem Sinne?
Also ich hatte meine letzte Chemo am 25.05. Das weiß ich noch ganz genau, weil an dem Tag hat eine meiner besten Freundinnen geheiratet. Genau, konnte nicht dabei sein. Aber deswegen dieses Datum, es hat sich wirklich auch so in mein Hirn eingebrannt. Und es wurde tatsächlich besser. Nach dem dritten Zyklus ging es mir wirklich besser. Da war diese Übelkeit nicht mehr so doll. Ich konnte dann auch wieder ein bisschen was essen, und also fertig war ich trotzdem nach wie vor, aber genau, diese Übelkeit hatte ich nicht mehr, und generell habe ich mich einfach so ein bisschen besser gefühlt, und außerdem kannte ich das dann alles schon. Ich wusste genau, ah ja, ab dem Tag, da wird es mir schlecht gehen, das ist jetzt auch nichts Komisches mehr, das ist jetzt die letzten drei Male schon so gewesen. Also irgendwie hatte ich dann so ein bisschen Kontrolle wieder über die Situation und das war dann leichter auf meine Psyche. Genau, und dann hatte ich eben am 25.05. die letzte Chemo. Und dann hieß es ja eben abwarten. Ich musste dann zwischenzeitlich nochmal zum PET-CT. Und dann hat man quasi, habe ich dann am 23.06. die Info bekommen, ich bin krebsfrei. Und dann war es so, dass wir das unseren Trauzeugen, also klar, sind einen unserer besten Freunde, wir haben gleich einen Bescheid gegeben und unsere Trauzeugen meinten dann, ja super, dann könnt ihr doch noch heiraten. Also für uns war diese Hochzeit schon abgesagt eigentlich. Wir hatten nur unser Standesamtdatum behalten, den 7.7. Und dann haben unsere Trauzeugen gemeint, ja super, nee, das organisieren wir jetzt bei euch. Wir organisieren euch jetzt eine Hochzeit. Oh, und das heißt, wir hatten damit gar nichts zu tun. Das haben dann unsere Trauzeugen gemacht und unsere Familien. Und es war dann echt so, dass ich, dass es mir dann natürlich schon besser ging, weil die Chemo hat mich ja so fertig gemacht. Und klar war ich müde und alles, aber mir war ja nicht mehr schlecht. Ich konnte wieder ein bisschen essen. Das heißt, ich hatte dann Zeit, mich zu erholen bis zum 7.7. Und dann habe ich bis 2 Uhr morgens da auch getanzt. Also ich hatte zwar kein Fitzelchen Haare auf dem Kopf und im Gesicht, aber egal, ich hatte eine Perücke, wir haben alles probiert, Wimpern aufgeklebt, was es nicht alles gibt, das habe ich dann später erst rausgefunden, Augenbrauen, Tattoos und so weiter.
Das wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt, ja, so cool, das ist so crazy. Cool, echt, hätte ich mir super, damals auch gewünscht. Also ich weiß nicht, wie lange ich vor diesem Spiegel stand und mir Augenbrauen gemalt habe.
So vogelwild, aber ja, was hat man nicht alles probiert, gell? Ja. Aber es hat dann super funktioniert, auch mit der Perücke. Ich habe mir doch noch ein Kleid aus dem Internet bestellt. Und jetzt sind das auch im Nachhinein wirklich richtig schöne Fotos, wo man sieht es gar nicht unbedingt, dass ich krank bin. Also wenn ich es Leuten zeige, die das nicht wissen, dann sagen sie, oh, schöne Fotos. Ah, da hattest du ja noch längere Haare. Also man hat es nicht gesehen, ich sehe es selber schon, klar. Aber ja, Wir haben da das Beste rausgeholt.
Na, ach, wie cool. Einen schönen Tag. Oh wow, so schön. Also ja. Auch, dass eure Trauzeugen euch das ermöglicht haben, vor allem vom, wenn du jetzt am 23.06. die letzte Chemo hattest, bis 7.07. ist jetzt nicht so wirklich viel Zeit dazwischen.
Da war nicht viel Zeit dazwischen, nein. Also es war echt so, Ergebnisse sind gut und dann, okay. Dann haben sie das alles organisiert. War ein kleiner Kreis, also wirklich die allerbesten Freunde und engste Familie, weil klar, also das Immunsystem ist natürlich noch down und so, wir haben da schon aufgepasst, aber ja, also wir haben dann echt so mit, glaube ich, 35 Leuten dann am Ende gefeiert und es war eigentlich die Hochzeit, die ich mir niemals vorgestellt hätte, natürlich ganz anders, als ich jemals geplant habe, aber genau, oder wir geplant haben, aber es war trotzdem wunderschön, ja.
Wow. Mega. Wie ging es dann weiter? Also du hast gesagt, du warst krebsfrei und dann musstest du dann wahrscheinlich alle paar Wochen dann zur Nachkontrolle, gehe ich davon aus?
Genau. Also ich war dann alle 3 Monate immer zur Kontrolle und ich muss sagen, also ich habe mir am Anfang echt schwer getan, als ich diese Termine in der Onkologie nicht mehr hatte. Das klingt irgendwie auch total schizophren, weil man ja eigentlich froh sein sollte, dass man keine Chemo und so mehr bekommt. Aber ich war wirklich, also ich bin da echt in so ein Loch gefallen, weil mir hat diese ganze Chemo, Antikörpertherapie, Kontrolle bei meiner Ärztin, mir hat das alles irgendwie Struktur gegeben.
Ja, das höre ich immer
wieder. Halt, Sicherheit, also eigentlich total gaga, aber das war
nee, ist nicht, in dem Moment ist, so. Ist normal, es ist völlig normal. Ja.
Genau, das berichten ja dann echt viele, aber so, ja, genau.
Kenn ich.
Also damals dachte ich mir so, echt, das ist doch eigentlich krass, dass ich jetzt so denke. Mir ging es dann echt schlecht, das ist weggefallen und ich wurde quasi wieder so zurückgeworfen in mein altes Leben, das einfach aber nicht mehr existiert hat. Und das war für mich die größte Herausforderung, mich da wieder neu zu finden als Individuum, als Mensch. Ja, ich habe irgendwie durch die ganze Erkrankung, man hat so voll den Turn hingelegt. Also mein Leben hat sich 180 Grad gedreht. Ich selber als Person bin auch total, habe mich weiterentwickelt, bin gewachsen und ich war nicht mehr diese alte Caro. Ich sah auch nicht mehr so aus. Das war übrigens für mich auch irgendwie ganz schlimm, ich habe mich im Spiegel da auch nicht mehr erkannt. Und mich wieder zu finden, quasi als Mensch, als Person, das war richtig schlimm, auch mich in meinem Leben wieder einzufinden. Denn ich habe dann schon gemerkt, dass je mehr Zeit verstreicht, auch, dass die Leute eben dann sagen, ja, jetzt ist ja auch wieder alles normal. Du bist ja jetzt wieder gesund, jetzt wieder alles normal. Und das ist auch nicht schlimm, das kann Gott sei Dank keiner verstehen, der nicht Krebs hatte, aber es ist eben nicht alles normal. Und dass man das selber erstmal kapiert und dann die Menschen um einen herum, war mit so die größte Herausforderung. Das heißt, die Zeit habe ich mir auch gegeben. Ich war ein Jahr im Krankenstand dann auch noch. Und ich musste auch tatsächlich ein Jahr auf meine Reha warten. Das war auch so ein bisschen, also ich war dann erst letztes Jahr im August auf Reha. Das war dann so quasi ein bisschen auf Urlaub. Schön. Hat auch gut getan. Aber klar, wäre es besser gewesen, hätte ich die auch früher gehabt. Aber ich habe so für mich versucht, mich wieder zu finden. Ich habe eine Yoga-Lehrerausbildung gestartet. Ich habe eine Ausbildung zum Ernährungsberater gestartet, weil ich einfach auch mir dachte, ich gehe jetzt so meinen Wünschen nach, was ich schon immer mal machen wollte. Das mache ich jetzt. Ich bin dann auch hier und da mal gereist, solche Dinge gemacht und einfach mir ganz viel Zeit gegeben zu heilen. Ja.
Ja.
Heilen bestand dann daraus auch, dass ich einfach mal tagelang auf der Couch noch lag und irgendwie geweint habe oder einfach Netflix gestarrt habe und dann wiederum angefangen habe mit Sport. Es war so, es gibt ja mehrere Bausteine. Ich habe so alle Gefühle mal zugelassen und habe einfach geschaut, dass ich mich in dem Jahr wieder irgendwie finde. Und ja.
Wie hast du das geschafft? Also hast du das alleine geschafft oder hast du das eben auch in Begleitung geschafft dann eben? Weil das ist ja für ganz, ganz viele, die vorher ist diese Struktur da, von der du sprichst dann eben auch. Manche hat jede Woche seine Termine. Man weiß, wann man zur Chemo muss. Man weiß, man muss jetzt zur Blutabnahme. Man hat jetzt ein CT. Genau. Man muss jetzt hierhin, man muss jetzt dahin. Ja. Und es ist alles komplett durchgetaktet. Und bei manchen kommt dann noch die Bestrahlung. Das ist dann nochmal 28 Tage oder länger dann eben auch, das hast du dann auch noch. Und dann ist es ja meistens so, dass du dann in die Reha gehst. So. Und dann kommst du aus der Reha nach Hause und dann sitzt du da und denkst dir so, und jetzt?
Ja, genau. Bei mir war es, wie gesagt, so ein bisschen anders. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Also ich habe versucht, mir selber wieder so kleine Routinen zu schaffen. Also gerade, dass wenn ich aufstehe, das ging ja auch so klischee-mäßig, aber dass ich dann da erstmal wirklich journal oder mir zumindest drei Sachen irgendwie ausschreibe, für die ich dankbar bin. Also ich bin ganz viel so, ich versuche so in diese Dankbarkeit zu gehen und wieder so meinen Körper wieder zu spüren. Das habe ich ja gerade vor allem irgendwie durchs Yoga geschafft, mich dann quasi geistig zu beschäftigen. Das war dann meine Ausbildung. Also das hat mir dann wieder so ein bisschen Struktur gegeben. Und ich hatte ja nach wie vor meine psychologische Begleitung. Ich habe die ja bis heute noch, also ich gehe heute noch zum Psycho-Onkologen. Das ist ja noch lang nicht alles verarbeitet. Also völlig in Ordnung. Heute wieder, sage ich mal, gut, aber es sind ja doch Themen, die immer wieder aufkommen. Und das war schon super, weil ich hatte alle zwei Wochen einen Termin bei ihm. Und das hat mir dann irgendwie auch nochmal so ein bisschen Halt gegeben, sage ich mal. Genau. Und dann, nach dem Jahr war es dann aber so, nicht wie du es gerade gesagt hast, man geht dann zur Reha und kommt zurück und dann startet man vielleicht wieder mit Arbeit, sondern ich habe dann zuerst mit Arbeit gestartet und das werde ich auch niemals vergessen, diesen ersten Arbeitstag. Ich habe wirklich in meinen Laptop zugeklappt und habe wirklich erstmal drei Stunden lang einfach geheult, weil ich war so überfordert mit allem. Ich hatte Angst, dass ich das alles irgendwie nicht hinbekomme, dass eben jeder denkt, jetzt ist alles gut und ich war komplett überfordert einfach, weil ich meine, du kennst es wahrscheinlich selber, auch so Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer, die ist da nicht mehr so da. Ich hatte dann zwar nur eine 4-Tage-Woche, aber trotzdem, das war so, ich finde, ich konnte diese Karte dann nicht mehr länger ausspielen. Da wurde jetzt erwartet, dass ich eigentlich wieder, sag ich mal, performe. Und das war für mich irgendwie echt, schwierig. Ich war zwar dann wieder schneller drin als gedacht, das kann ich auch sagen, irgendwie ist man doch schnell wieder drin und es klappt dann irgendwie doch, also ich hätte mir gar nicht so einen Kopf machen müssen, aber die ersten paar Wochen war schon ein widerliches Gefühl. Dann war ich froh, dass die Reha kam im August. Da hatte ich dann nochmal einen Monat so richtig nochmal Reha und quasi Urlaub am Chiemsee. Und danach war es dann okay.
Ja, aber es ist bemerkenswert, dass du sagst, dass es relativ schnell wieder kam, weil ich kenne eben auch ganz viele Interviewgäste, wo es eben nicht so war dann eben auch. Ne? Und die dann auch gesagt haben, nee, also das ist definitiv nicht mehr der richtige Weg, es ist nicht mehr der richtige Job in dem Sinne dann auch. Und gerade was diese Konzentration angeht, also hier toi toi toi, bei mir sind das mittlerweile 6 Jahre, aber ich habe immer noch Konzentrationsschwierigkeiten. Ich habe mich da mittlerweile auch mit abgefunden und sage, hey, es ist in Ordnung, es ist einfach so, ich muss mir überall Post-its machen und alles aufschreiben und Kalender und.
Das musste ich schon davor.
Ja. Aber es ist schlimmer geworden. Aber man darf eben auch nicht vergessen, was alles hinter einem liegt. Und
total.
Das ist das Entscheidende. Und ich finde, da sollte man auch, wir wollen das ja eigentlich in dem Sinne nicht, aber es gibt ja deswegen auch diesen Schwerbehindertenausweis.
Genau.
Und das ist eben auch, dass es uns zusteht und dass es eben auch ein Recht für uns ist und dass man eben auch mit dem Arbeitgeber natürlich darüber sprechen kann, dass es immer noch so sein kann, dass man was vergisst. Es geht mir immer noch so. Und dann sage ich immer, sorry, es war weg.
Ja.
Voll. Es ist keine Ausrede, es ist einfach so. Und ich glaube, dass man da eben, klar, da gehört ganz viel Training zu, da gehört ganz viel Koordination zu und alles. Und es wird auch mit den Jahren viel, viel besser, wenn man eben selber an sich arbeitet. Aber man darf sich das eben auch nicht zugestehen. Man ist nicht mehr so leistungsfähig, wie man das vor einer Diagnose war. Ja, und
das
kommt auch nicht wieder, weil diese ganzen Therapien, die man durchgemacht hat, man ist danach ein anderer Mensch und man ist auch, man hat nicht mehr den gleichen Körper in dem Sinne und es wäre super schön, wenn man den gleichen Körper dann eben auch hat, aber man hat eben auch mit Nebenwirkungen nach zig Jahren immer noch zu tun und, ne, und das sich auch bewusst zu machen, dass es völlig in Ordnung ist, dass es sein darf und dass auch die Momente noch dazugehören, das habe ich immer noch, dass ich zwischendurch einfach hier sitze und heule und ich nicht weiß, warum.
Ja,
und das ist auch in Ordnung. Und es ist auch nicht nur bei einer Krebserkrankung so, sondern natürlich auch bei tausend anderen Sachen. Und das darf auch sein.
Ja.
Und man darf sich da auch genau diese Zeit nehmen, um das Ganze dann eben auch zu verarbeiten. Und Tränen reinigen auch die Seele und heilen in dem Sinne auch. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, das freizulassen und eben nicht in sich reinzufressen daneben.
Total,
auch,
super wertvoll. Genau so habe ich es auch gehandhabt. Und ich habe mich auch am Anfang tatsächlich irgendwie schlecht gefühlt, wenn ich öfter krank war. Denn ich habe ein Immunsystem von einer Dreijährigen, so gefühlt. Und ich war am Anfang, oder bin es auch nach wie vor, ich bin echt oft krank. Und dann war es auch so, dann meiner Chefin zu schreiben, es tut mir leid, ich muss mich heute wieder krank melden. Jetzt habe ich Gott sei Dank wirklich eine verständnisvolle Chefin. Also die hat mir da auch echt nie ein schlechtes Gefühl gegeben. Aber man selber erstmal, boah, das dürfte ich auch lernen. Du sagst, dass es eben okay ist. Und so mittlerweile ist mir das total egal. Wenn es mir nicht gut geht, ich melde mich krank. Also ich habe mir das nicht ausgesucht und deswegen fühle ich mich da überhaupt nicht mehr schlecht. Aber zu Beginn war das merkwürdig, noch irgendwie komisch, weil aus den Gründen, die wir gerade schon genannt haben.
Ja, aber es ist halt auch ein Riesen-Learning dann eben auch, ne? Auch einfach mal Nein zu sagen. Ich sag mal, Nein ist ein ganzer Satz. Punkt. Nein, Punkt.
Das finde ich gut. Voll,
ja, aber das ist eben, was wir, gerade wir Frauen, ich sage es immer wieder, wir versuchen wirklich alles. Wir versuchen, eine tolle Ehefrau zu sein. Wir versuchen auch gerade, du bist Hundemama, also auch eine super Hundemama zu sein. Wir versuchen auch immer, in den Haushalt in irgendeiner Art und Weise in den Griff zu bekommen. Und wir wollen auch einen Top-Körper dann eben auch haben. Das Essen muss auch noch irgendwie auf dem Tisch. Und wenn man dann auch noch Mama ist, dann ist es eben, du vergisst dich selber. Und gerade nach einer Diagnose oder auch wenn das gar nicht passieren sollte, ist es so, so wichtig eben auch, sich wirklich diese Zeit zu nehmen und auch mal runterzukommen und zu sagen, hey, du musst nicht perfekt sein. Das Leben ist nicht perfekt. Und sich aber eben auch das zuzugestehen, dass man nicht perfekt sein muss, dann eben auch gerade in dieser heutigen, schnelllebigen Zeit vor allem auch und zu sagen, hey, es ist einfach heute mal nicht so oder ich mache heute einfach mal die Wohnung nicht oder es gibt jetzt eben, keine Ahnung, Chinesisch von nebenan oder whatever. Das ist doch so.
Voll.
Und diesen Druck einfach mal rauszulassen und vor allem aber auch Grenzen zu setzen, dann eben auch, gerade vor anderen dann auch, ne? Und dann auch mal Nein zu sagen, gerade was jetzt auch so den Arbeitgeber angeht, was das Umfeld angeht. Ich glaube, das ist ein so Riesenthema.
Ja. Ja, das war es auch bei mir, so dieses People-Pleasing. Also damit habe ich auch gehört. Ich verfalle manchmal selber noch irgendwie so in die Schiene, aber mittlerweile habe ich das echt gut im Griff. Genau, wenn ich irgendwas auch nicht fühle, dann stehe ich auch dazu und sage dann eben auch Nein und fange nicht an, mich für irgendwas zu rechtfertigen. Also Das war ein richtiger Wandel. Also davor war ich auf jeden Fall anders. Das habe ich dazu gelernt, ja. Mhm. Kann ich so unterschreiben, auf jeden Fall. Noch was du vorhin gesagt hast, dass sich manche Betroffene dann danach nicht mehr so wohl gefühlt haben in ihrem Job und so weiter. Das kenne ich übrigens auch. Also ich habe ja wirklich angefangen, mich auch, sag ich mal, beruflich ein bisschen anders aufzustellen. Also ich bin nach wie vor ja Employer Branding Managerin in der Firma, wo ich davor auch angestellt war. Arbeite aber nur noch in Teilzeit. Mhm. Also ich habe dann auch gemerkt, ich will mehr Zeit haben für mich, für meine Familie, für meine Freunde, für meine Hobbys. Denn ich habe gemerkt, ja, Gesundheit super wichtig und auch dieses, ja, Zeit haben, dann auch Zeit zu leben. Das war für mich so der Eye-Opener, ja, dass ich gemerkt habe, irgendwie, ich brauche mehr Zeit, um auch wirklich mein Leben so richtig zu genießen zu können. Und dann verzichte ich einfach lieber ein bisschen auf Geld. Das ist jetzt vielleicht auch sehr privilegiert. Ich weiß, das kann nicht jeder, aber in meinem Fall ist das möglich. Und ich habe diese Möglichkeit dann auch wahrgenommen, arbeite jetzt nur in Teilzeit und eben habe angefangen, mal so echt zu meiner Passion so nachzugehen. Also es waren schon immer Gesundheitsthemen, Sport. Wie gesagt, ich war da vorher auch sehr sportlich, habe mich schon immer mit diesen Themen befasst und ja, dann wie gesagt mit der Yoga-Lehrerausbildung gestartet, mit dem Ernährungsberater und ja, würde mich total freuen, wenn ich später dann auch ja, ein paar Stunden dann quasi selbstständig arbeite und andere Menschen unterstützen kann, wieder gesund zu werden, fit zu werden, noch zu bleiben, weil ich einfach gemerkt habe, dass das total so meine Leidenschaft ist und mich das voll erfüllen würde. Mhm. Genau. Ja. Also da kam schon auch der Switch, ja, dass man sich dann so gefragt hat, so, warum bin ich überhaupt hier? Was ist so der Sinn im Leben?
Ja,
ich glaube,
genau.
Da fängt man auch an. Und da ist eine Sache eigentlich ganz schön, die mein Psycho-Onkologe letztens gesagt hat. Denn es gibt ja in den Kulturen so verschiedenste Herangehensweisen. Und die eine Kultur sagt so, ja, es gibt diesen übergeordneten Sinn und den muss man auch finden, dass man ein erfülltes Leben und so führt. Und zum Teil stimme ich dazu, dass man vielleicht einen Sinn für sich findet. Das ist ja auch was Schönes. Und wenn man sich dann danach ausrichtet. Aber zeitgleich gibt es auch Kulturen, die sagen, man ist hier einfach, um Freude zu haben, um Spaß zu haben, um einfach zu leben. Und ich finde, irgendwo dazwischen, also habe ich so meine Wahrheit gefunden. Das ist der Mix, ist auch einfach, es muss nicht alles einen übergeordneten Sinn haben. Man kann auch einfach hier sein und einfach Spaß haben, einfach Freude haben und sein Leben genießen. Und das war für mich auch so irgendwie total schön, als er mir das gesagt hat, weil das so den Druck rausgenommen hat. Weil man, glaube ich, schon auch danach viel drüber nachdenkt, so. Ich bin wieder gesund geworden. Okay, warum bin ich jetzt gesund geworden? Warum wäre anders nicht? Was muss ich jetzt aus meinem Leben machen? Weil ich habe jetzt diese Chance bekommen und das hat mich so unter Druck gesetzt, auch am Anfang. Da fand ich es ganz schön, dass es hieß, ich darf auch einfach nur Spaß haben.
Ja, also dieses Thema Druck und Kontrolle ist ein Riesenthema dann eben auch, ne? Das Ganze dann auch loszuwerden und auch loslassen zu können.
Ja.
Ist auch ein Riesengeschenk, würde ich mal behaupten, dann eben auch. Und liebe Caro, wie gehst du denn jetzt mit deinen Ängsten um?
Mhm. Ja, da habe ich jetzt auch im Vorfeld drüber nachgedacht. Also ich habe am Anfang, schon noch viel Angst gehabt, eben vor einem Rückfall. Also ich bin immer in diese 3-Monats-Kontrollen schon echt mit Panik reingegangen. Da hat es mir tatsächlich auch geholfen, was mein Psycho-Onkologe gesagt hat, denn man neigt ja oft dazu, oder auch Leute neigen oft dazu zu sagen, du brauchst keine Angst haben. Das ist wirklich ja nett gemeint, da steckt ja keine böse Absicht hinter so einem Satz. Aber eben, sag einem Kind, das oben auf einer Rutsche sitzt und Angst hat, runterzurutschen, du brauchst keine Angst haben. Das hilft nicht. Das hilft dir im Moment nicht. Sondern das ist dann eher so, dass man sagt, hey, nimm die Angst bei der Hand und rutsch mit ihr zusammen.
Genau.
Und das ist irgendwie, ich fand es so schön, als er mir das gesagt hat, weil genau so ist es. Also meine Angst, die sitzt neben mir im Wartezimmer. Und ich habe verstanden, warum diese Angst da ist. Die meint es einfach auch nicht böse mit mir. Das ist so eine überfürsorgliche Tante, ja, die es wirklich nur gut meint.
So eine Omi.
Wirklich nicht böse, so eine Omi, genau, die einfach nur will, dass es mir gut geht. Und
genau,
dass ich damit so ein bisschen, sag ich mal, liebevoller auch mit mir selber umgehe und einfach auch, es ist nur menschlich, dass man Angst hat, sorry, aber sie wird auch immer da sein, glaube ich. Also zumindest glaube ich das bei mir, dass sie immer da sein wird, aber vielleicht nicht mehr in dieser Ausprägung. Und was
sie wird weniger, sagen wir es mal so.
Genau,
ja.
Genau. Und was mir geholfen hat, also ich finde, dass mit jeder Kontrolle, wo das Ergebnis dann einfach war, dass man weiterhin gesund ist, ich finde, das hat mir schon geholfen, wieder diese Sicherheit zurückzuerlangen. So, das war einfach schon mal gut für meine Psyche. Dann ist es auch so, ich hatte ja eben diese Hypochondrie und habe quasi vorgelitten. Also ich habe mir immer ausgemalt, wie es wäre, Krebs zu bekommen. So, als ob ich das jemals hätte wissen können. Aber so beim Kopf hatte ich mir das ausgemalt. Oh Gott, was ist denn, wenn mir die Haare ausfallen? Und ich würde es ja niemals überleben. Ich würde es nicht schaffen, wenn ich Krebs hätte. Und ich habe quasi so vorgelitten. Wirklich krass. Also ich habe mir echt ausgemalt, dass werde ich mal diese Diagnose bekommen, dass es mein Todesurteil ist. So, ich würde das nicht überleben. Ich würde es psychisch nicht packen. Und ich habe halt gemerkt, dass dieses Vorleiden, sozusagen, so hat das meine Psychologin betitelt, halt einfach nichts gebracht hat. Und deswegen, es macht keinen Sinn, mich so krass reinzusteigern, weil im Endeffekt liegt es jetzt halt nicht in meiner Hand. Und ich weiß, dass dieser Gedanke vielen auch einfach nicht hilft, aber mir hilft das schon, weil ich es eben so durchlebt habe. Ich hatte diese Angst, habe vorgelitten und im Endeffekt hat es mir nichts gebracht, weil ich die Scheiße trotzdem bekommen habe. Und es war für mich so das Learning, okay, dieses Reinsteigern, es bringt am Ende des Tages nichts. Ich versuche, in dieses Vertrauen zu gehen. Ich weiß, die letzten 5 Kontrollen waren gut, die wird jetzt auch gut sein. Und ich kann an der Situation nichts ändern. Und wenn es dann nochmal dieser Fall eintritt, wovon ich nicht ausgehe, dann werde ich wieder einfach das Beste draus machen. So
sieht's aus, ja.
Genau.
Genau, so sieht's aus, ja.
Also ein bisschen rational jetzt an der Stelle, aber ja, das hilft mir irgendwie.
Ja, ja. Verstehe ich total. Also wirklich. Und so wie du es ja auch sagst, also wenn das war auch ein großes Thema bei mir dann eben auch, weil ich eigentlich auch immer dachte, hey, ich habe keine Angst dann eben, aber es war wirklich immer so ein bisschen war schon noch da dann eben auch, ne? Also wenn dann auch gerade es wieder irgendwie zwickt und zwackt und so.
Genau.
Und du fühlst was und du denkst so.
Ja.
Und du denkst dir so, ah, komm, ist alles gut, ist alles super, du bist total im Vertrauen und so, aber nein, und das ist auch völlig in Ordnung und es darf auch genauso sein, aber so wie du es ja auch sagst, also ich sag auch immer, die Angst ist meine Freundin dann eben auch, ja. Ich darf sie mitnehmen dann auch und sie darf auch mal auf meiner Schulter sitzen, sie kann aber auch wieder gehen.
Genau.
Ich kann auch genau, wieder so gehen, kann sich den Koffer wieder packen und ja.
Genau.
Tschüss. Ja. So. Und das ist, glaube ich, aber auch eine sehr schöne Hilfe, also die man sich dann eben auch, also was man sich dann auch so bildlich vorstellen kann und wo man dann eben auch vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen hat, ein bisschen mehr Sicherheit hat dann eben auch. Und das finde ich total schön, dass sein Psycho-Onkologe dir eben auch diese kleinen Helferlein mitgegeben hat in dem Sinne und dass man das auch total gut weitergeben kann dann auch gerade, ne? Also es ist so sehr, sehr wertvoll auf jeden Fall. Richtig schön.
Toll.
Liebe Caro, so zum Ende hin würde ich total gerne wissen, was hat dich dazu bewegt, den Instagram-Account von dir zu machen? Er ist ja so schön. Ich habe ihn ja eben schon so ein bisschen angepriesen. Ich mag ihn total gerne, weil er ist auch sehr ästhetisch. Ich meine, das weiß ich jetzt ja auch, warum, weil das liegt in deinem Job natürlich auch. Aber du gibst da eben auch sehr, sehr viel Liebe rein, sehr viel Herz. Und das merkt man natürlich auch. Hattest du den schon direkt, also schon vor der Diagnose oder?
Okay. Also ich weiß auch gar nicht. Irgendwann mal hatte ich das Gefühl, dass ich das jetzt einfach machen möchte. Aber genau, als ich noch krank war, ich sag's dir, ich habe wahrscheinlich wirklich 20 Fotos gemacht in der Zeit. Also mein letzter Drang war, ans Handy zu gehen und das jetzt irgendwie aufzunehmen. Okay. Ich habe es wirklich gar nicht gefühlt. Also wie gesagt, ich konnte mich schon kaum im Spiegel anschauen. Für mich war das einfach diese ganze Zeit so schlimm. Ich wollte das einfach gar nicht festgehalten haben auf Fotos oder dass ich mir das irgendwann mal später anschaue. Also ich habe dann echt ein paar Bilder, habe ich. Aber genau, ich hatte niemals die Intention, das irgendwie zu teilen, vor allem währenddessen nicht. Also da war ich viel zu sehr damit beschäftigt, irgendwie zu überleben und klarzukommen, als dass ich da anfange, irgendwas zu teilen. Aber ich hatte eine große Influencerin damals angeschrieben, die auch ein Non-Hodgkin-Lymphom hatte. Ich nenne jetzt ihren Namen nicht. Und habe ihr geschrieben, weil ich so verzweifelt war. Und ich wusste, sie ist wieder gesund geworden, weil ich konnte zu dem Zeitpunkt auch deinen Podcast nicht hören. Also ich konnte auch gar nichts in die Richtung. Ich wollte keine Geschichten hören, ich wollte das alles ausblenden, weil ich hatte so Angst, dass ich irgendwas Schlechtes höre, was dann wieder mein ganzes Weltbild sozusagen zerstört. Also ich hatte versucht, mich komplett davon abzuschotten, habe aber dieser Influencerin geschrieben und natürlich keine Antwort erhalten. Und das hat aber wehgetan. Also total bescheuert auch, weil klar, ich meine, weiß ich nicht, wie viele, wahrscheinlich 100.000 Follower sie auch schon hat. Und da, klar, die hat mir auf meine Nachricht halt nicht geantwortet, aber dieses Gefühl war so ätzend. Und als ich dann eben gesund war und mir so dachte, boah, irgendwie habe ich das Gefühl, das jetzt teilen zu wollen, weil ich vielleicht für irgendjemanden die Ansprechperson sein kann, die ich damals gebraucht hätte. Genau. Selbst wenn ich einer einzigen Person helfen kann, genau, dann reicht es schon. Und eigentlich mit der Intention habe ich dann meinen Kanal gestartet und habe versucht, genau, für mich selber das auch alles irgendwie nochmal zu ordnen, zu verarbeiten. Also für mich war das auch so Hilfe zur Selbsthilfe, muss ich sagen. Mhm. Ich texte gerne, ich habe mir das wirklich, manchmal schreibe ich lieber, als dass ich spreche. Da kann ich meine Gedanken besser ordnen und habe mir das auch einfach von der Seele geschrieben. Und es war so schön, dass ich dann mit so vielen Leuten auch in Austausch gekommen bin. Und davor hatte ich mich ja immer verschlossen, weil ich ja auch immer Angst hatte, irgendwas Negatives zu hören. Und dann habe ich gemerkt, boah, wie toll das eigentlich ist, sich mit anderen auch auszutauschen, wie viel Kraft es spendet und genau, wie schön es ist, dass auch diese Menschen für mich als Ansprechpartner fungieren. Also so ich für sie und sie für mich.
Genau.
Und dann ist das alles ja irgendwie so gewachsen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Genau, jetzt sind wir eine echt schöne Community und helfen und unterstützen uns da gegenseitig. Und das ist echt so schön. Also damit habe ich niemals gerechnet.
Ja. Und jetzt fällt es dir aber leichter, dann eben auch über solche Themen zu sprechen. Ich meine, sonst wärst du ja nicht hier und würdest diesen Podcast aufnehmen unter anderem. Und aber natürlich, das bedarf auch Zeit und es darf auch völlig so sein. Also manchmal nehmen einen direkt mit, wenn man eine Diagnose bekommt, sehen das auch ganz wie ein Tagebuch dann eben, weil sie dann nicht jedem schreiben müssen, ne, hier,
voll.
Sondern nutzen Instagram dafür, dann eben für so einen Blog oder für so ein Tagebuch oder auch TikTok oder whatever. Und es ist aber auch, so wie du es sagst, auch eine Verarbeitung und es ist auch total heilsam und dass man eben aber auch diese Community dann auch hat, mit der man sich auch austauschen kann. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wahrscheinlich dir auch viele Mädels dann eben auch schreiben, die eben auch selber gerade ein Non-Hodgkin-Lymphom bekommen haben oder auch Hodgkin-Lymphom. Und dann eben, wo du auch letztendlich eine Vorbildfunktion dann eben auch hast, ne? Weil sie sehen, hey, der Caro, der geht's gut und die lebt wieder ihr Leben und sie ist wieder zurück. Und dann kannst dann eben auch den anderen Menschen dann auch helfen und auch Mut machen. Und das ist halt super schön dann auch. Ne?
Ja, also wie gesagt, ich hätte das nicht gedacht, aber gerade wenn ich so Nachrichten bekomme wie, boah, dein Profil, genau, das schenkt mir so viel Mut und oder dein Profil ist das Einzige, was ich mir anschauen kann, ohne die Krise zu bekommen. Da denke ich mir so, ach, schön, also für die Leute mache ich es irgendwie genau richtig und ich werde auch genau die Menschen anziehen, die sich auf meinem Profil wohlfühlen und es ist einfach schön, dass wir jetzt da so eine kleine Bubble irgendwie geworden sind. Und ich wollte, also bei mir ist auch vieles auf dem Profil, finde ich, so sehr positiv, aber ich habe auch meine schlechten Tage und ich versuche die auch so authentisch wie möglich da zu zeigen. Genau. Ich meine, am Ende des Tages ist alles irgendwie Inszenierung auf Social Media, es ist einfach so, aber ich versuche auch wirklich die schlechten Tage zu zeigen, denn die gibt es durchaus, aber ja, so mein Motto ist wirklich dieses Focus on the Good und einfach jede Chance ergreifen, die sich einem so bietet und wirklich das Leben genießen und das Leben leben in allen Facetten und es, also auch ohne Krebserkrankung ist das Leben einfach eine Achterbahnfahrt, da gibt es gute Tage, schlechte Tage und das darf alles sein, aber ich wollte den Fokus schon auch ein bisschen auf, diese Positivität legen, weil gerade wir Krebsis, Ex-Krebsis, da tut's ganz gut, wenn man auch Positives sieht,
absolut.
Weil alles immer so schwer ist. Ja,
total. Ach, Caro, ich glaube, wir könnten hier noch stundenlang weiterquatschen, auf jeden Fall. Es gibt bestimmt wahrscheinlich noch ganz, ganz viele Themen, über die man auch reden kann. Aber natürlich ist auch unsere Zeit in irgendeiner Art und Weise begrenzt. Deswegen würde ich mich schon mal von dir verabschieden. Ich danke dir, dass du da warst und mach genauso weiter und nimm uns weiter mit auf deinem Profil. Ich werde auf jeden Fall weiterhin dort ein bisschen rumsurfen und freue mich weiterhin auch natürlich mit dir in Kontakt zu bleiben und finde es wunderschön, wie du auch deine Geschichte dann eben auch mitteilst, wie du eben auch wie du das Ganze so auch positiv sehen kannst dann auch und dann aber auch sagst, hey, es hat aber auch diese schlechten Seiten und die darf man eben auch zeigen.
Ja, liebste Caro, wir hatten ein paar technische Probleme, deswegen mussten wir wirklich das Ende nochmal aufnehmen. By the way, wir sind anders angezogen, weil es wir gerade so 30 Grad Temperaturen haben, aber wir wollten natürlich gerne das Ende auch noch mit aufzeichnen. Und deswegen würde ich total gerne wissen, liebe Caro, wir kommen jetzt ja zum Ende hin des Interviews. Und ganz wichtig ist natürlich auch, was möchtest du den Zuhörern da draußen mitgeben? Was ist deine Message an die Welt?
Ja, also meine Message an euch, also wenn ihr gerade noch mitten in der Therapie steckt und eine schwere Zeit durchmacht, ihr schafft das, ihr seid nämlich viel stärker, als ihr denkt, und haltet euch einfach an die Dinge, die euch glücklich machen. Das hat mir auch so viel Kraft geschenkt, egal wie klein sie sind. Und es gibt immer einen Grund, Glück zu empfinden. Manchmal darf man halt ein bisschen genauer hinschauen. Und dann alle anderen, lebt euer Leben, verschiebt nichts nach hinten, hört auf zu warten. Wirklich macht alles, was ihr machen wollt, jetzt, sofern euch das möglich ist. Ergreift alle Chancen, die sich euch bieten, und wirklich lebt einfach euer Leben, seid mutig, denn ja, in the end, you only regret the chances you didn't take.
Ja, wenn das nicht die schönsten Abschlussworte waren, dann weiß ich es aber auch nicht. Und ja, also hört gerne rein in den Podcast auch von der lieben Caro und wie sie uns mitgenommen hat, eben auch in die Reise von ihrer Vergangenheit. Angefangen eben, dass sie wirklich diese Angstzustände entwickelt hat, krank zu werden, beziehungsweise auch die Diagnose Krebs zu bekommen. Dann durch eine Therapie 2 Jahre durchgegangen ist, erfolgreich diese abgeschlossen hat, aber letztendlich dann das Erwachen kam in dem Sinne, nämlich dass sie selber eine Krebsdiagnose bekommen hat, weil sie diese Worte ausgesprochen hat. Und da möchte ich euch wirklich nochmal dran erinnern, wie wichtig und wie mächtig Worte sind. Also egal, was du sagst, überleg immer vorher. Denn sie hat wirklich gesagt, das würde ich nicht überleben, wenn meine Haare verliere. Wie soll ich das nur durchmachen? Und ja, da war nämlich genau diese Aufgabe, die Caro dann zum Teil geworden ist. Und siehe da, sie sieht wunderschön aus. Sie sah auch damals toll aus, als sie auch ihre Haare verloren hat. Sie hat es überstanden. Und auch hier nochmal ganz wichtig zu sagen, es ist krass, wenn du deine Haare verlierst, aber vergiss nicht, dass in deinen Haaren auch ganz, ganz viel Krankheit drinsteckte, dass ganz viel traurige Momente drinstecken, dass ganz viel Emotionen drinstecken, ganz viel Verletzlichkeit, und dass das eben auch alles gehen darf, wenn eben, wenn die Haare dann ausfallen und wenn dann einfach ein neues Chapter beginnt. Und ich glaube, dass ich dir das auch nochmal mitgeben konnte. Und ich habe mich sehr gefreut, dass die liebe Caro da war, dass sie uns mitgenommen hat auf ihrem Weg, dass sie super gut auch durch diese ganze Zeit durchgegangen ist. Natürlich gab es Höhen und Tiefen, die wird es immer geben. Das ist auch völlig normal. Das darf auch so sein. Aber auch hier, Perfektionismus schieben wir jetzt mal beiseite, denn wie heißt es so schön, wie sagt sie es auch, leben und es war jetzt tun und leben und das natürlich auch jeden einzelnen Tag und genieße vor allem die kleinen Momente. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, ich hoffe, dass es auch genauso heiß ist wie bei uns hier, also ab in den Pool, Sonnenschutz nicht vergessen, Sonnenhut auf, und wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast, mit einem neuen Interviewgast oder einem neuen Interviewgästin. In diesem Sinne, macht's gut, hau rein und wir hören uns. Bis dann und ciao.